Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was ist eigentlich heute los gewesen? Welche Themen waren wichtig oder sind es vielleicht immer noch? Wo lohnt es sich, genauer nachzufragen oder hinzuhören? Den Überblick bekommt ihr bei uns im frischen Podcast vom Update heute am Montag, den 13. Mai. Wir sprechen natürlich darüber, dass auch Azubis einen Mindestlohn bekommen sollen, und zwar ab dem kommenden Jahr. 515 Euro, das klingt erstmal nicht so schlecht, aber reicht das auch aus für eine eigene Bude zum Beispiel, für die Miete und was man eben sonst noch so zum Leben braucht? Die Antworten bekommt ihr bei uns. Außerdem geht es um Abtreibungen in den USA. Mehrere Bundesstaaten haben in den vergangenen Wochen und Monaten sehr strenge Abtreibungsgesetze erlassen. Alabama hat das noch vor.
Wenn das Gesetz so durchkommt, wie es jetzt vorgesehen ist, wäre eigentlich gar keine Abtreibung mehr erlaubt, außer das Leben der Mutter ist in Gefahr. Also es soll auch keine Ausnahmen geben, zum Beispiel im Fall von Vergewaltigung oder im Fall von Inzest.
Das klingt fast unglaublich, ist aber eine Tatsache. Unsere Korrespondentin für die USA, Martina Butler, ordnet uns das Ganze nochmal ein und wird uns auch erklären, warum das kein Zufall ist, dass so viele Staaten diese Gesetze in so kurzer Zeit erlassen haben. Außerdem geht es um Kamerun in Westafrika. Da gibt es zwei Amtssprachen, Englisch und Französisch. Und um diese beiden Sprachen ist ein Riesenstreit entbrannt.
Die englischsprachigen Regionen haben schon seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass sie nicht genauso behandelt werden wie der französische Teil Kameruns. Sie fühlen sich benachteiligt.
Mittlerweile ist das auch kein Streit mehr, sondern ein Konflikt mit vielen Flüchtlingen und auch mit vielen Toten. Mehr erfahrt ihr von unserem Korrespondenten Jens Borchers. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr Geld und mehr Anerkennung für Auszubildende. Das sind zwei wesentliche Punkte bei der Reform des Berufsbildungsgesetzes, die zum neuen Jahr in Kraft treten soll, wenn alles glatt geht, muss man natürlich einschränkend dazu sagen. Glaubt man dem Bundesbildungsministerium, dann soll das Kabinett die Reform am Mittwoch beschließen. Und dann müsste es nur noch durch Bundestag und Bundesrat. Kerstin Ruskowski aus unserer Nachrichtenredaktion weiß mehr. Mindestlohn, finde, klingt ja eigentlich erstmal ganz gut, ne? Ist das auch tatsächlich so? Kommt das auch so an? Sehen das alle so? Ist das gut?
Ja, die meisten finden es ganz gut, weil ab dem nächsten Jahr eben auch Auszubildende monatlich mindestens 515 Euro verdienen sollen. Im zweiten und dritten Lehrjahr soll diese Untergrenze dann nochmal steigen und bis 2023 auch nochmal jedes Jahr, sodass der Mindestlohn für Auszubildende dann in 4 Jahren bei 620 Euro liegen soll. Bisher gilt der gesetzliche Mindestlohn von aktuell 9,19 Euro pro Stunde für Auszubildende nämlich nicht. Für Bundesbildungsministerin Anja Karliczek von der CDU ging es dabei darum, Ausbildungsberufe zu fördern.
Denn auf der einen Seite wollen wir die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, wertschätzen und anerkennen. Und auf der anderen Seite wollen wir uns weiter die hohe Dynamik in den Betrieben erhalten, gute und hochwertige Ausbildung anzubieten. Und dann muss es natürlich immer auch wirtschaftlich tragfähig sein.
Ja, und mit wir meint Karliczek vermutlich die Große Koalition, denn die Reform des Berufsbildungsgesetzes war eine Abmachung zwischen CDU, CSU und SPD, die schon im Koalitionsvertrag stand.
Aber es gibt auch Kritik an dem Vorschlag, für Auszubildende einen Mindestlohn einzuführen. Warum?
Ja, die kommt vor allen Dingen von der Opposition, zum Beispiel von Michael Theurer, dem Fraktionsvize der FDP.
Deutschland wird in ganz Europa um sein duales Ausbildungssystem beneidet. Wir haben die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Und wir warnen dringend davor, dieses funktionierende System jetzt zu gefährden durch staatliche Eingriffe. Das heißt also, eine gute Vergütung für Auszubildende ist richtig, aber das muss von den Tarifpartnern verhandelt werden und darf nicht durch staatliche Eingriffe reguliert werden.
Ja, und Tarifpartner sind eben Arbeitnehmervertreter in dem Fall, meistens die Gewerkschaften und Arbeitgeber. Und diese Sorge hat zum Beispiel auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Bei denen ist es so, dass sie glauben, dass vor allem kleinere Betriebe wegen des Mindestlohns in Zukunft dann vielleicht gar nicht mehr ausbilden werden. Ganz einfach, weil sie es sich nicht mehr leisten können. Hm. Es ist nämlich so, 515 Euro ab nächstem Jahr oder auch 620 dann ab 2023. Das klingt für viele vielleicht nicht nach viel Geld, aber für manche Betriebe ist es das. Es wird aber auch Ausnahmen geben. in denen der neue Mindestlohn dann nicht gezahlt werden muss. Und zwar dann, wenn ein geringerer Lohn im Tarifvertrag verabredet worden ist und die Gewerkschaften dem auch zugestimmt haben.
Ein weiterer Punkt in der Reform des Berufsbildungsgesetzes ist ja die bessere Anerkennung von Fortbildungen in Ausbildungsberufen. Deswegen überlegt man jetzt, ob es irgendwie auch neue Titel gibt, ne?
Genau, das steht auch drin in diesem Entwurf. Also von Fortbildungen in Ausbildungsberufen kennt man ja vor allem den Titel Meister oder Meisterin, zum Beispiel im Friseur- oder im Schreinerhandwerk. Das soll auch weiterhin ein Titel bleiben. In Zukunft soll es zusätzlich aber auch Fortbildungen zum Bachelor Professional und Master Professional geben. Laut Bundesbildungsministerium soll das die Qualifikationen auf dem internationalen Arbeitsmarkt vergleichbarer machen.
Also ungefähr so wie bei den Studienabschlüssen mit Bachelor und Master.
Genau, aber der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz zum Beispiel findet es nicht so eine gute Idee, weil es zu verwirrend sei und eine Hochschulausbildung und eine berufliche Ausbildung eben nicht dasselbe sind.
Laut dem Bundesbildungsministerium will das Bundeskabinett am Mittwoch die Reform des Berufsbildungsgesetzes beschließen. Was Teil davon ist, das hat euch Kerstin Ruskowski erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
515 Euro sollen Auszubildende mindestens bekommen ab dem kommenden Jahr. Das ist der Reformvorschlag von Bildungsministerin Anja Karliczek. Habt ihr gerade schon mehr dazu erfahren bei uns im Nachrichtengespräch. Es ist ja generell ein großes Problem, Ausbildungsplätze zu besetzen. 2017 hat das bei mehr als 48.000 Ausbildungsplätzen nicht funktioniert. Also, wie könnte das besser werden? Wie könnte man die Ausbildung attraktiver machen oder wieder attraktiver machen? Darüber habe ich gesprochen mit Christoph Metzler, der forscht am Institut für Deutsche Wirtschaft. Und er findet, 515 Euro Mindestlohn ist zumindest keine schlechte Basis.
Also zuerst mal sind natürlich die Mehrheit der Auszubildenden mit weit mehr Geld ausgestattet. Diese 515 Euro, die basieren auf einer Unternehmensbefragung, die das Bundesinstitut für Berufsbildung durchgeführt hat. Und das sind die tatsächlichen Ausbildungsgehalte, die bei den Jugendlichen landen.
Auf dem Konto.
Aber ein Großteil der Jugendlichen bekommt natürlich weit mehr. Das heißt, wenn Menschen, die bei Bosch oder bei Airbus arbeiten, werden in der Regel deutlich mehr bekommen. Und da haben wir natürlich auch noch weitere Summen, die auf dem Konto der Jugendlichen landen. Das ist einerseits das Kindergeld, das sind die Unterhaltsansprüche der Eltern. Und das sind natürlich auch solche Geschichten, wenn man wo auswärts tatsächlich eine Ausbildung macht. Also wenn man jetzt beispielsweise in Köln gelebt hat, man macht aber in Gelsenkirchen eine Ausbildung, dann hat man die Möglichkeit, eine Berufsausbildungsbeihilfe zu beantragen.
Also Sie sagen generell, 515 Euro wäre schon eine okaye Größe?
Die Frage ist immer, was ist okay? Ich denke, je nach Einzelfall können sich sicherlich entsprechende Situationen ergeben, wo eine Person deutlich mehr Geld braucht. In diesen Bereichen gibt es natürlich auch Firmen, die mehr zahlen. Also sie werden in Großstädten generell insgesamt leicht höhere Ausbildungsvergütungen haben als in Kleinstädten. Sie werden insbesondere in den Berufen, wo Leute gesucht werden, auch höhere Ausbildungsvergütungen haben. Ich denke, so eine generelle Zahl in den Raum zu werfen, ist immer sehr schwierig. Was jetzt der DGB und die Arbeitgeber beschlossen haben, das ist sicherlich jetzt erstmal eine Größe, aber die kann auch je nach Branche ganz unterschiedlich ausfallen.
Dieser Reformentwurf vom Bildungsministerium, der enthält ja unter anderem auch noch den Vorschlag, dass diese Berufsabschlüsse auch nochmal angepasst werden, beziehungsweise dass sie andere Titel bekommen, also Bachelor Professional zum Beispiel oder Master Professional. Glauben Sie, das bringt was, so neue Titel?
Also das ist eine hehre Absicht, aber seien Sie ehrlich, wenn Sie jetzt 16 gewesen wären, und jemand hätte ihnen erzählt, ja, mach eine Ausbildung, weil dadurch hast du einen Titel, wo du später mal schneller in Frankreich und Italien arbeiten kannst. Ich weiß nicht so recht, ob das bei ihnen gezogen hätte.
Weiß ich also auch nicht.
Aber ich denke nicht, dass wir dadurch das Problem lösen, dass die Ausbildung insbesondere für junge Menschen, die ein Studium auch machen können, weil wir reden ja auch nicht immer um die Menschen, die die Mindestausbildungsvergütung bekommen werden, sondern über jene Menschen auch, die tatsächlich sehr hohe Ausbildungsvergütung bekommen können und auch eine Chance haben, ein Studium zu absolvieren. Und die dazu bringen, hey, jetzt mache ich eine Ausbildung, weil das Ganze einfach einen anderen Titel hat. Ich habe meine Zweifel, ja.
Okay, aber wenn Sie das gerade schon ansprechen, was müssten die Betriebe denn machen? Jetzt mal unabhängig davon, wie viel Lohn sie zahlen, ob sie Mindestlohn zahlen. Welche Bedingungen bräuchte man denn, damit eben die Ausbildung für Jugendliche attraktiver wird, wieder attraktiver wird vielleicht?
Ich denke, da braucht es ganz unterschiedliche Ansätze, je nachdem, über welchen jungen Menschen wir reden. Wenn wir über die Menschen reden, die sehr leistungsorientiert sind, die mit Abitur da reinkommen, dann braucht es ganz klar von Anfang an entsprechende Zusatzqualifikationen, entsprechende Karrierewege, dass die Leute eben auch danach nicht zum Studium gehen. Und natürlich auch in der Ausbildung, es braucht auch wieder dieses Zwischenmenschliche. Wir haben in vielen Unternehmen, gerade in kleinen Unternehmen, schon immer diese Sache, dass der Ausbilder, die Ausbilderin auch eine gewisse Vater- und Mutterfunktion einnimmt. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Jahren noch eine diversere Gruppe bekommen, die in die Ausbildung reingehen. Junge Menschen teilweise mit Flüchtlingserfahrung, die auch eine gewisse Traumatisierung mitbringen. Und da kommt es, denke ich, noch viel stärker als bisher eben auf dieses Menschliche an.
Das heißt, da müssten dann eben auch die Betriebe im Endeffekt sich von außen nochmal selbst angucken und sagen, was könnten wir denn bei uns auch nochmal verbessern? Oder wie macht man sowas am allergescheitesten?
Ich denke, sowas, es gibt ja auch Gesprächsbereiche, wo sich Ausbildungsleiter untereinander treffen. Und ich habe in den letzten Jahren gemerkt, da ist eine Menge, was sich verändert hat. Also wo auch ganz konkret mehr auf die Jugendlichen eingegangen wird, wo auch sozialpädagogische Betreuung angeboten wird, wo auch gesagt wird, hey, wir schauen, wo der Junge, wo das Mädel denn nach 15 Uhr denn eigentlich landet. Denn jetzt seien wir mal ehrlich, gerade wenn man woanders eine Ausbildung macht und man ist dann alleine nachmittags in einer fremden Stadt, mit 16 oder auch mit, da braucht man nicht 16 sein, das ist auch für einen Studierenden schwer, das ist nicht einfach. Ich glaube, dieses Eingehen auf die individuellen Bedürfnisse von Jugendlichen, das ist etwas, was ich jedem Unternehmen raten würde. Und Geld, das ist sicherlich auch ein Thema, das braucht man nicht schönreden. Aber viel wichtiger ist es zu schauen, dass sich der Einzelne oder die Einzelne wohlfühlt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen.
Ob der geplante Mindestlohn reicht für Auszubildende und wie man die Ausbildung attraktiver machen kann, ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Christoph Metzler vom Institut für Deutsche Wirtschaft.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das Innenministerium und das Justizministerium möchten das Transsexuellengesetz erneuern. Das klingt erstmal gut. Das stammt nämlich von 1981 und das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrere Passagen dieses Gesetzes für verfassungswidrig erklärt. Bis heute ist es schwierig, den Geschlechtseintrag abzuändern. Pflicht sind zum Beispiel 2 psychologische Gutachten. Alles muss vor Gericht geklärt werden und das dauert eben manchmal Jahre und es kostet auch noch viel Geld. Das soll jetzt alles einfacher werden mit Beratung statt Begutachtung. Aber Verbände von Transmenschen kritisieren diesen Gesetzesentwurf ziemlich scharf. Pascal Fischer hat das recherchiert für uns. Pascal, also warum gibt es diese Kritik? Wo setzt die an?
Nee, erstmal wird das alles plötzlich ziemlich durchgepeitscht. Die Verbände haben den Entwurf vergangenen Mittwoch erhalten und sollen ihre Stellungnahme dann wirklich bis Freitag abgeben. Freitag letzter Woche, also so ungefähr 48 Stunden für eine juristische Prüfung. Das ist wirklich absurd wenig.
Wie begründen die Ministerien das denn?
Naja, die haben wiederum gemerkt, viele Transmenschen nutzen eine Gesetzeslücke im Gesetz zum dritten Geschlecht und lassen sich ihr Geschlecht quasi, ja, lax gesagt, vom Hausarzt attestieren, ohne großes Verfahren. Und diese Gesetzeslücke will man sozusagen schließen. Die betroffenen Verbände sagen wiederum, damit will die Regierung die Community spalten. Für die Intersexuellen ist diese Änderung des Personenstandes dann immer noch einfach und für Transmenschen fällt immer noch ein echt aufwendiger Prozess an.
Aber andererseits will man das Verfahren doch vereinfachen, angeblich zumindest.
Ja, das sei eben die Augenwischerei dabei. Änderungen sollten nicht einfach beim Standesamt, sondern eben immer noch vor Gericht vorgenommen werden. Das Gesetz redet zwar von qualifizierter Beratung, aber diese Beratenden seien ja dann doch wieder die Psychiater, Ärzte und Psychologen von früher, sagt Petra Weitzel von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität.
Wir wollen Peer-Beratung haben, also Transpersonen beraten, Transpersonen und Eltern von transidenten, transsexuellen Kindern beraten, Eltern und so weiter, ja, und nicht Psychologen und Psychiater, die auch bisher schon in der Begutachtung tätig waren.
Ja, laut Gesetzesentwurf sollen ja außerdem auch Ehepartner vor Gericht aussagen können. Das führt jetzt mal auch wieder sehr lax gesagt im Grunde zu Rosenkrieg und Stress. Viele Ehepartner dürften ja skeptisch sein, wenn der Partner plötzlich sein Geschlecht ändern will. Manche Transmenschen fürchten dann auch, im schlimmsten Fall muss man sich scheiden lassen, damit der Ehepartner sich nicht querstellt. Und wenn diese Umschreibung nicht klappt, dann müssen 3 Jahre vergehen bis zu einem nächsten, bis zu einem neuen Antrag. Und das finden die Verbände viel zu lang.
Man könnte aber auch sagen, wenn es keine Hürden gibt, ändern die Leute ihren Personenstand, ja, nach Lust und Laune hin und her?
Naja, Petra Weitzel von der DGTI sagt, in Rheinland-Pfalz, da kann man sich das schon anschauen, da hat das Amtsgericht Frankenthal nämlich Zahlen für das Bundesland. Wie viele Menschen also haben ihre Geschlechtsidentität zweimal hintereinander ändern lassen?
Das hatte man von 2004 bis 2014, in diesen 10 Jahren, 0,43% Personen, die ein zweites Mal diese rechtliche Änderung durchführen lassen wollten. Damit ist klar, das macht niemand leichtfertig. Das ist wissenschaftlich und administrativ nachweisbar.
Ja, Petra Weitzel zitiert auch eine Studie der Uni Frankfurt, die sagt, weniger als 1% wechseln dann wirklich zweimal.
Was ist denn das Fazit der Verbände zu diesem Gesetzesentwurf?
Na, ich habe auch angerufen bei der Bundesvereinigung Trans und Rebecca Jäger von dieser Vereinigung meint, die Vorschläge der Verbände wurden eigentlich kaum gehört. Die Anhörung von Ehepartnern, die war mal ganz rausgefallen aus dem Gesetzesentwurf. Jetzt ist das alles wieder drin. Dann gibt es diesen Zwang zur doppelten Beratung von Ärzten und Psychiatern. Gerichtsprozess, ja, letztlich wieder mit hohen Kosten verbunden. Das macht es alles nicht besser.
Wenn das Gesetz vor 15 Jahren gekommen wäre, dann wäre das vielleicht ein Fortschritt gewesen. Wenn es jetzt kommt, dann ist das ein Rückfall um Jahrzehnte, um nicht zu sagen ins vorige Jahrtausend.
Also Rebecca Jäger lehnt den Entwurf wirklich ab.
Und man hört ihr auch an, dass sie da einigermaßen entsetzt drüber ist. Also steuern die Ministerien denn jetzt wegen dieser Kritik um? Kommt das an bei denen?
Nee, ich habe nachgefragt beim Innenministerium. Das will einfach noch nichts sagen, weil sich der Entwurf noch ändern kann.
Der Entwurf für das neue Transsexuellengesetz sorgt für viel Kritik von Seiten der Verbände. Pascal Fischer hat uns auf den neuesten Stand gebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland gibt es eine offizielle Landessprache und das ist Deutsch. Soweit, so logisch. Ne? In anderen Ländern ist das aber eben durchaus anders. Da sind es mehrere Sprachen. Belgien oder Schweiz zum Beispiel, die haben 3 bzw. 4 Amtssprachen. Oder ein Blick nach Kamerun, ganz im Westen von Afrika. Da existieren 2 offizielle Sprachen, nämlich Englisch und Französisch. Nur welche dieser beiden Sprachen wie stark vertreten ist und wo gesprochen wird, daraus hat sich in Kamerun ein riesengroßer Konflikt entwickelt, einer mit teils dramatischen Konsequenzen. Zehntausende Menschen sind bereits geflüchtet aus ihren Heimatdörfern in andere Regionen und mindestens 1.800 Menschen sind deswegen bereits gestorben. Die Lage ist sogar so angespannt, dass sich heute der UNO-Sicherheitsrat damit beschäftigt und wir wollen gerne mehr darüber wissen. Von unserem Korrespondenten für die Region Jens Borchers. Jens, was ist denn jetzt eigentlich das Problem zwischen den englischsprachigen und den französischsprachigen Kamerunern?
Etwa 20% der Kameruner sprechen Englisch, etwa 80% sprechen Französisch. Das Ganze ist ein Erbe aus der Kolonialzeit und die englischsprachigen Regionen haben schon seit sehr langer Zeit das Gefühl, dass sie nicht genauso behandelt werden wie der französische Teil Kameruns. Sie fühlen sich benachteiligt. Sie haben das Gefühl, obwohl ihnen per Verfassung zugesichert worden ist, dass sie ihre englischsprachige Kultur behalten können, dass sie ihr englisch geprägtes Bildungssystem behalten können, dass sie beispielsweise vor Gericht in ihrer angestammten Sprache Gerichtsverhandlungen verfolgen können. All das ist ihnen per Verfassung zugesichert worden. Sie hatten das Gefühl, das wird so nicht eingehalten von der Zentralregierung. Dann gab es Proteste und gegen diese Proteste ist sehr hart vorgegangen worden. Da sind Demonstranten verprügelt worden, da hat es teilweise Tote gegeben und so entwickelte sich innerhalb von knapp 2 Jahren ein Konflikt, der mittlerweile fast schon einem Bürgerkrieg ähnelt.
Wie konnte es denn aber überhaupt so weit kommen? Also, dass sich dieser Streit, der sich ja eigentlich entspinnt an 2 Sprachen, zu einer Art Bürgerkrieg, ich weiß gar nicht genau, ob das das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall zu so einem krassen Konflikt entwickelt hat, eben mit Toten und mit Menschen, die dann eben flüchten.
Das moderne Wort dafür ist wahrscheinlich schlechtes politisches Management. Mhm. Kamerun wird seit 36 Jahren von einem Fast-Diktator regiert, der offensichtlich diesem Konflikt nicht viel Aufmerksamkeit schenken wollte, der das Gefühl hatte, naja, da mucken ein paar in der englischsprachigen Region auf, das regeln wir schon, da gehen wir mit polizeilicher Härte vor. Das heißt, es hat keine Verhandlungen gegeben, es hat Versuche gegeben, in Gespräche reinzukommen, das ist immer verweigert worden und so hat sich dieser Konflikt entwickelt. Man kann da ganz gut beobachten, wie schnell sich solche relativ begrenzten politischen Auseinandersetzungen zu einem bewaffneten Konflikt entwickeln können, mit dem sich jetzt auch der UN-Sicherheitsrat beschäftigen muss.
Ja, genau, der will sich damit beschäftigen. Aber was wollen die denn unternehmen?
Ich glaube, die wollen erstmal gar nichts unternehmen, sondern das ist auf Antrag der amerikanischen Regierung geschehen, dass der UN-Sicherheitsrat sich mit der humanitären Situation in diesen Konfliktgebieten befasst. Und da wird wahrscheinlich überhaupt kein Beschluss rauskommen, aber es setzt das Ganze natürlich auf die internationale Agenda. Das heißt, Kameruns Regierung, Präsident Paul Biya, kommt international unter Druck. Die Europäer haben da schon Druck gemacht, die Amerikaner machen Druck, die Vereinten Nationen selbst. Das heißt, man versucht, die kamerunische Regierung dazu zu bringen, tatsächlich sich auf einen Dialog einzulassen. Und man versucht auch, die 7 Milizen, die in dieser englischsprachigen Region für die Unabhängigkeit kämpfen, sie auch dazu zu bringen, endlich in einen Dialog einzutreten. Das ist das Ziel dieser ganzen Angelegenheit.
Jens, vielen Dank dafür, dass du uns da ein paar Hintergründe geliefert hast, das Ganze für uns eingeschätzt hast. Also der Konflikt in Kamerun zwischen englisch- und französischsprachiger Zone hat mittlerweile schwerwiegende Folgen. Es gibt mehr als 500.000 Binnenvertriebene und auch viele Tote. Aktuelle Infos dazu von unserem Korrespondenten für die Region, Jens Borchers.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bei diesem Thema wird es immer hitzig, egal wo man darüber diskutiert, ob das jetzt in Deutschland ist oder in den USA. Abtreibungen und wie sie gesetzlich geregelt werden. In den USA sind die Abtreibungsgesetze sehr unterschiedlich geregelt, je nach Bundesstaat. Und momentan bewegt sich da enorm viel. Denn vorige Woche ist in Georgia ein neues Abtreibungsgesetz unterschrieben worden, das die Fronten zwischen der Pro-Life-Bewegung, also die gegen Abtreibung sind, und der Pro-Choice-Bewegung, die sich eben für das Selbstbestimmungsrecht der Frau einsetzt, in den USA weiter verhärten wird. Mehr Infos bekommt ihr jetzt dazu von unserer Korrespondentin für die USA, Martina Butler. Martina, wie sieht denn dieses neue Abtreibungsgesetz in Georgia aus?
Also Georgia hat ein Gesetz verabschiedet, das sie Heartbeat Bill nennen, denn das genau darum geht es. Also sobald man einen Herzschlag eines Fötus eben nachweisen kann auf dem Ultraschall, wenn man das hören kann, dann wäre es eben verboten in Georgia, wenn das Gesetz denn dann in Kraft tritt, dass man noch eine Abtreibung vornimmt. Diesen Herzschlag kann man nach gut 6 Wochen feststellen.
Meistens, also im Zweifelsfall weiß doch dann die Frau vielleicht noch gar nicht, dass sie schwanger ist.
Okay. Genau, das ist genau das Thema. Das, meistens wissen die Frauen dann überhaupt nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt überhaupt schwanger sind. Und es gibt kaum Ausnahmen dafür. Und das ist jetzt nicht nur Georgia, die so eine Heartbeat-Bill haben, sondern Mississippi und Ohio haben genau solche Gesetze auch schon auf den Weg gebracht. Und jetzt verläuft im Endeffekt die Zeit, bis sie in Kraft treten. Also in Georgia soll das ab 2020 dann wirklich Gesetz sein, ja, wenn nicht noch was dazwischen kommt.
Also es sind eben jetzt schon einige Staaten, die ähnliche Gesetze erlassen haben. Alabama, die wollen morgen die Abtreibungsregeln ändern. Allerdings, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, noch eine Spur krasser als die anderen Staaten.
Absolut, also eine ganze Spur krasser, denn in Alabama, wenn das Gesetz so durchkommt, wie es jetzt vorgesehen ist, wäre eigentlich gar keine Abtreibung mehr erlaubt, außer das Leben der Mutter ist in Gefahr. Also es soll auch keine Ausnahmen geben, zum Beispiel im Fall von Vergewaltigung oder im Fall von Inzest. Und das ist etwas, was da viele auf die Palme treibt. Also die Abtreibungsbefürworter sind wirklich letzte Woche Sturm gelaufen. Es kam zu riesigen Wortgefechten bei der Abstimmung. Deswegen haben sie das erstmal noch eine Woche verschoben. Und diejenigen am Ende des Tages fragt man sich natürlich, werden dann die Frauen bestraft? Sollten sie doch abtreiben? Da sagen diejenigen, die eben sagen, naja, wir verteidigen das Gesetz. Nein, den Frauen passiert nichts, aber den Ärzten. Denn die können bis zu 99 Jahre ins Gefängnis kommen, wenn sie eben eine Abtreibung dann, wenn das Gesetz in Kraft treten sollte, eine Abtreibung in Alabama vornehmen.
Naja, ich habe gerade gedacht, vielleicht passiert den Frauen aber doch was, nämlich wenn sie dann eben illegal abtreiben müssen und das gegebenenfalls bei Leuten machen, die von Abtreibungen per se nicht viel oder nur sehr wenig Ahnung haben.
Absolut, absolut. Das ist das Hauptproblem, was eben die Abtreibungsbefürworter, die gegen diese Gesetze sind, die sagen, dass ihr macht, es gibt keine Abtreibung weniger. Es wird nur viel, viel gefährlicher für diese Frauen, weil sie sich Wege suchen müssen, die eben nicht über ein Krankenhaus oder über einen Arzt führen. Und eigentlich sagen eben dann die Kritiker dieser Gesetze, geht gar nicht, weil es wird für die Frauen viel, viel gefährlicher.
Ist das denn jetzt eigentlich Zufall, dass mehrere Bundesstaaten hintereinander so strenge Abtreibungsgesetze erlassen?
Nein, kein Zufall, denn eigentlich haben die alle nur ein Ziel, dass das Ganze vor Gericht angefochten wird. Das hat auch schon in Georgia der Gouverneur gesagt, hat gesagt, ich weiß, ich lande vor Gericht, das ist auch okay. Das wollen sie, denn das soll durch die Instanzen gehen, um dann am Ende des Tages vor dem obersten Gericht, also vor dem Supreme Court zu landen. Und da hoffen dann vor allem die Konservativen, dass es ein Grundsatzurteil gibt, dass also das Abtreibungsrecht in den gesamten USA neu geregelt wird und dass sozusagen das gültige Abtreibungsgesetz, das seit 1973 gilt, dass das gekippt wird und dass man das viel, viel schärfer macht. Die rechnen sich gute Chancen aus, weil sie sagen, naja, Trump hat zwei konservative Richter dahin gebracht. Das sieht ganz gut aus. Vielleicht können wir das ja wirklich durchbringen.
Und wie stehen die Chancen tatsächlich? Kann man das schon ungefähr abwägen? Also werden die damit tatsächlich durchkommen?
Also diese beiden konservativen Richter sind natürlich etwas, was die Abtreibungsgegner absolut beflügelt, weil sie sagen, die werden auf jeden Fall auf unserer Seite sein. Gleichzeitig gibt es auch schon Bundesstaaten wie Iowa, North Dakota, Kentucky. Da wurden die Gesetze auch schon auf den Weg gebracht und da wurden sie schon blockiert. Jetzt geht es in die nächste Instanz. Die Frage ist nur, ob der Supreme Court irgendwann sagt, für uns gibt es überhaupt genug Anlass, dass man sich eben da einmischt. Es gibt nämlich auch Rechtsexperten, die sagen, wenn sich alle Bundesstaaten einig sind und sagen, das ist viel zu restriktiv, dann landet es womöglich auch gar nicht erst beim Supreme Court und die sagen, nicht unser Problem. Also wird man abwarten müssen.
Martina, danke an dich für die Infos. Also in den USA haben mehrere Staaten in den letzten Monaten und Wochen sehr strenge Gesetze erlassen zu Abtreibungen. Was der Hintergrund dafür ist, unsere Reporterin für die USA, Martina Butler, hat es euch erklärt. In Deutschlandfunk Nova im Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Share Economy und ihre, naja, ich nenne es mal Segnungen, also anstelle von Taxis, Bussen oder S-Bahnen kann man sich natürlich auch einfach quasi über Privatleute ein Taxi buchen, zum Beispiel über Lyft oder Uber. Das ist praktisch, kann aber auch ein bisschen unheimlich werden, wenn da nämlich seltsame Leute am Steuer sitzen und plötzlich die Route ändern, obwohl man sich das überhaupt nicht gewünscht hat. Einer US-Amerikanerin ist genau das passiert, aber sie hat sich mit einer ziemlich größenwahnsinnigen Story gerettet. Pascal Fischer weiß mehr über diese Geschichte. Also Pascal, was war da los?
Ja, die Frau heißt Kelly Barnhill und die hat auf Twitter alles erzählt. Sie brauchte nämlich eine Fahrt vom Flughafen in Houston in ihr Hotel und hatte dann eben eine Fahrt mit der App Lyft gebucht. Der Fahrer schien auch erstmal sympathisch zu sein und hat dann aber behauptet, ja, der Navi bietet immer nur langsame Routen an. Och, ich schalte den mal jetzt aus. Und dann hat der Mann ihr auch noch plötzlich Komplimente gemacht und sie hat gemerkt, wir fahren statt auswärts in die falsche Richtung und sie hatte auch keinen Handyempfang.
Okay, aber sie hat jetzt eine Geschichte parat oder hatte eine?
Ja, sie hat nämlich dann erzählt, ach, mein Arbeitgeber, das ist eine internationale Sicherheitsfirma. Meine Kollegen, das sind so Ex-Militärs mit breitem Nacken und immer russischem Akzent. Und mein Boss, der will immer wissen, wo ich bin. Und wahrscheinlich hört er sogar alles mit hier über mein Handy. Und schwupps hat der Fahrer einfach gewendet. Angeblich ist der Stau jetzt plötzlich weg und hat sie eben zum Hotel gebracht. Lyft hat ihr dann die höheren Kosten für die längere Fahrt erstattet und gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt.
Naja, aber ich meine, da muss man ja erstmal drauf kommen, ne? Also ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ich habe irgendwie Stress, merkte, der bringt mich da irgendwo hin, wo ich gar nicht hin will. Da muss man ja erstmal so geistesgegenwärtig sein und sich so eine Geschichte überlegen können.
Ja, und das konnte die Kelly Barnhill eben besonders gut. Das ist nämlich ihr Job. Die ist Autorin für Kinderbücher, sogar vielfach ausgezeichnet und hat wohl Fantasie. Ein Buch heißt zum Beispiel übersetzt »Das Mädchen, das den Mond trank«.
Alles klar. Die Autorin Kelly Barnhill rettet sich durch eine abenteuerliche Geschichte aus einer unheimlichen Situation in einem Taxi. Ganz schön clever. Muss ich mir mal merken, diese Strategie, glaube ich.
Ja.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich ist sie weg. Erledigt. Total tot, weil ausgestorben. Und jetzt ist sie wieder da, angeblich. Die Aldabra-Weißkehlralle. Kennt ihr natürlich alle, ne? Nee, keine Sorge, ich kannte die auch nicht. Also die Aldabra-Weißkehlralle, das ist ein kleiner Laufvogel, sieht wirklich sehr niedlich aus, so ein ganz zierliches kleines Vögelchen, hat so eine weiße Kehle und lebt eben auf dem Aldabra-Atoll auf den Seychellen. So, und eigentlich gibt es diesen Vogel schon seit 136.000 Jahren nicht mehr, aber offenbar eine Version, die dem Original sehr ähnelt. So, und dazu würden wir jetzt wirklich gerne mal mehr wissen, und zwar von Michael Hofreiter. Der ist nämlich Evolutionsbiologe an der Uni Potsdam. Herr Hofreiter, ich habe heute an mehreren Stellen gelesen, diese Weißkehlralle sei wieder auferstanden. Kann das ein Vogel überhaupt, der ausgestorben ist? Geht das?
Nein, also eine Art, die ausgestorben ist, die ist ausgestorben und steht auch nicht wieder wundersam auf von den Toten. Das ist im Endeffekt falsch formuliert.
Okay, was ist das denn dann? Was ist denn passiert mit dieser Weißkehlralle?
Rallen sind eine Vogelgruppe, dazu gehört zum Beispiel auch das Blässhuhn. Und diese Weißkehlralle kommt in Madagaskar vor und besiedelt gelegentlich andere Inseln. Und Vögel neigen auf Inseln dazu, ihre Flugfähigkeit zu verlieren. Rallen haben da eine besondere Neigung. Das passiert also relativ häufig bei Rallen. Und was in diesem Fall passiert ist, ist, dass diese Weißkehlralle eine Insel im Indischen Ozean besiedelt hat, sich da zu einer flugunfähigen Form entwickelt hat im Laufe der Evolution. Diese flugunfähige Form ist ausgestorben und danach wurde diese Insel wieder besiedelt von einer anderen, also quasi einer jüngeren Gruppe von Weißkehlrallen. Mhm. Und diese Gruppe hat sich wiederum zu einer flugunfähigen Form entwickelt. Das heißt, es ist zweimal unabhängig voneinander eine flugunfähige Form der Weißkehlralle entstanden. Es ist aber nicht so, dass diese ausgestorbene flugunfähige Form wieder auferstanden ist.
Und das ist dann aus evolutionsbiologischer Sicht, was ist das, Zufall? Ist das, ja, was ist es?
Nein, das ist nicht Zufall. Das liegt an der Umwelt, dass auf kleinen Inseln Vögel sich relativ häufig zu flugunfähigen Arten entwickeln. Das gibt es immer wieder, weil da die Flugfähigkeit keinen evolutiven Vorteil bringt und Dinge, die keinen evolutiven Vorteil haben, die verschwinden auf Dauer. Das ist so ähnlich wie bei Höhlenfischen oder generell Höhlentieren, die also komplett in Höhlen leben, die verlieren ihre Augen und über kurz oder lang auch ihre Pigmentierung, weil das nicht mehr benötigt wird und Eigenschaften, die nicht mehr benötigt werden, gehen dann im Laufe der Evolution verloren.
Die fallen einfach weg, okay. Die Forscher, die jetzt eben dazu eine Studie gemacht haben, die sprechen von iterativer Evolution. Was ist das?
Also streng genommen ist iterative Evolution einfach das Phänomen, dass bestimmte Eigenschaften unabhängig voneinander in der Evolution auftreten. Wie zum Beispiel die Flugunfähigkeit bei Vögeln, das passiert immer wieder. Es gibt es auch bei bestimmten Insektengruppen, wie bei Bienen und Wespen, dass soziale Arten auftreten, also die in großen Gruppen, in Kolonien leben, wie die Honigbiene. Oder ein anderes schönes Beispiel ist die Bildung von Säbelzähnen, wie beim Säbelzahntiger. Säbelzahntiger oder Säbelzahnkatzen sind mehrfach unabhängig in der Evolution entstanden. Das heißt, es ist immer das Phänomen, dass eine bestimmte Eigenschaft unabhängig voneinander mehrmals in der Evolution auftritt.
Das heißt, das, was jetzt bei dieser Weißkehlralle passiert ist, das hat es im Endeffekt auch schon bei anderen Tierarten gegeben.
Es gibt immer wieder, dass bestimmte Eigenschaften mehrfach entstehen. Das Interessante an diesem Fall ist, dass die flugunfähige Form zweimal unabhängig voneinander aus der gleichen Ursprungsart entstanden ist. Mhm. Mit einem gewissen zeitlichen Abstand, aber soweit man das an den Fossilien feststellen kann, ist es wohl tatsächlich so, dass beide Male eben diese Weißkehlralle die Ursprungspopulation oder die Ursprungsart für die dann flugunfähige Population war. Und bisher zumindest kenne ich keine Fälle und da gibt es, glaube ich, auch nicht viele, wo man sowas beobachten kann.
Also das ist schon was Besonderes dann?
Das ist schon was Besonderes. Mhm. Die iterative Evolution per se nicht, aber dass zweimal das Gleiche passiert von der gleichen Ausgangsart ausgehend, das ist schon witzig.
Also die Weißkehlralle ist neu entstanden, das stimmt, aber nicht wiedergeboren worden. Das können wir uns merken, hat uns erklärt Michael Hofreiter, der ist Evolutionsbiologe an der Uni Potsdam und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.